Die richtigen Fragen. Der wichtigste politische Talk der Woche. Bild nimmt die Mächtigen ins Verhör und konfrontiert sie mit den Fragen und Sorgen derjenigen, die sie regieren. Ob Corona-Chaos, Impfstoffblamage, Schuldendilemma, Bürokratie oder Ungerechtigkeit. Hier werden die Probleme benannt, wie sie sind. Unsere Moderatoren Paul Ronsheimer und Kai Weise legen den Finger in die Wunde. Die brennenden Themen der Woche hören Sie in Die richtigen Fragen. Jeden Montag als Podcast. Jens Spahn, Heiko Maas, Julia Klöckner oder Markus Söder. Wir reden mit denen, die entscheiden. Folgen Sie der Sendung jetzt bei Spotify, Apple, Deezer, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen bei Bild, die richtigen Fragen. Putins Gas fließt auch weiter und unsere Milliarden fließen ebenfalls weiter dafür. Während dieser Sendung zeigen wir Ihnen, wie viel Geld weiterhin fließt und seit Kriegsbeginn bereits geflossen ist. Hier unten im Bild, in diesem Geldzähler, sehen Sie die Summe der gesamten EU-Zahlungen seit Kriegsbeginn an Putin. Und in den nächsten 60 Minuten werden dort immer weitere Millionen dazukommen. Bei allen Kriegsverbrechen, die bereits geschehen sind und auch während dieser Sendung weiter geschehen. Gas oder Gewissen? Wir führen diese Moraldebatte hier heute bei Bild, bei den richtigen Fragen und tun das mit diesen Gästen. Nämlich hier im Studio mit Ralf Füchs, dem Grünen, darf ich sagen, Vordenker, einem Mann, der in den 68ern gegen den Vietnamkrieg auf den Straßen war und jetzt auch dafür wirbt, ja, auch militärisch, zumindest ganz entschlossen, sich gegen Putin zu verteidigen. Herzlich willkommen Ihnen. Zugeschaltet diese Spitzenpolitiker bei uns, nämlich der CSU-Vize Manfred Weber, Chef der Konservativen im EU-Parlament. Ich begrüße Ralf Stegner, den SPD-Bundestagsabgeordneten und im Auswärtigen Ausschuss. Auch Ihnen herzlich willkommen bei Bild. Und ich begrüße den Militärbischof katholisch der Bundeswehr, Franz Josef Overbeck, uns zugeschaltet. Herzlich willkommen und ganz besonders freue ich mich an diesem Tag auf Wladislaw Minchenko. Er ist uns zugeschaltet direkt aus Butscha. Herzlich willkommen bei Bild und jetzt schon einen herzlichen Dank dafür, dass wir mit Ihnen heute sprechen können. Ich möchte mit Ihnen gerne anfangen, Herr Minchenko. Sie haben in den vergangenen Tagen ja sozusagen die Aufgabe gehabt, die Toten dort nach diesen schrecklichen Kriegsverbrechen von der Straße zu holen, Fotos zu machen, das alles zu dokumentieren. Sie haben auch die Zahl der Leichen dort gezählt. Wir sehen einige Ihrer Aufnahmen, die Sie dort gemacht haben, Herr Minchenko. Das sind Bilder, die uns schon nicht aus dem Kopf gehen. Warum haben Sie das gemacht? Warum haben Sie das gemacht?
Ja, ich wurde gebeten, von unseren Soldaten dies zu dokumentieren, wenigstens zu fotografieren. Nur deshalb. Ich brauche diese Fotos nicht bei mir im Telefon und ich hoffe, wenn alles zu Ende ist, werde ich diese Fotos auch bei mir löschen können. Es ist einfach die Dokumentation der Verbrechen des Russlands.
Wir haben diese Bilder auch noch mal gezeigt und Sie sagen, Sie brauchen diese Bilder nicht, aber selbst wenn die vom Handy gelöscht sind, die bleiben uns ja schon in den Köpfen, die wir viele, viele Kilometer entfernt sind und diese Bilder nur immer wieder auch unseren Zuschauern zeigen, um zu zeigen, was für schreckliche Kriegsverbrechen begangen wurden, auch bei Ihnen eben in Butscha vor allen Dingen. Aber was machen Sie mit all diesen Bildern, selbst wenn Sie sie irgendwann löschen werden von Ihrem Telefon? Die bleiben doch im Kopf.
Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, dass ich das vielleicht irgendwie vergessen kann. Ich möchte diese Bilder nicht bei mir in Erinnerung behalten. Das ist schrecklich. Es ist ein Schrecken. Es sind Menschen, die erschossen sind, die verbunden sind, die sind verbrannt und bei anderen Menschen sind einfach Essensreste. Vielleicht haben die Menschen gerade zu Abend gegessen und wurden dabei ermordet. Es sind Menschen, die einfach sie bewegt haben auf dem Fahrrad. Jemand hat Kartoffeln mit sich geführt, jemand Holz. alle erschossen. Ich versuche mich gerade zu sammeln. Es ist ein Schrecken.
Menschenko, Sie stehen jetzt.
Wir haben Hände und Beine zwei Tage gesammelt.
Menschenko, Sie stehen genau dort, wo man versucht, den Toten nach diesem schrecklichen Kriegsverbrechen noch ja, ein bisschen Würde wieder zurückzugeben. Wir haben diese Bilder gesehen in den Leichensäcken, wie sie dort einfach reingeworfen wurden, gestapelt wurden in diesen langen Gräben, Massengräber dort auf dem Friedhof. Vielleicht können Sie uns das einmal zeigen, verbunden mit der Frage hier aus Berlin, angesichts dessen, was geschehen ist. Glauben Sie an Gott, an so etwas wie Gott?
Ich glaube an Gott und jetzt glaube ich noch mehr an Gott, denn nur Gott hat mich davor bewahrt, was ich gerade erlebt habe. Ich wurde beinahe erschossen, ich bin unter Bombenhagel geraten und es ist der Gott, der vielleicht hat er mich davor bewahrt, weil ich jetzt hier gebraucht werde, dafür, was ich gerade tue. Ich habe es nicht geplant. Ich wollte es nicht tun, aber so ist es gekommen.
Bei uns in unserer Runde ist der katholische Militärbischof der Bundeswehr, Franz Josef Overbeck. Herr Overbeck, wenn Sie das hören, die Bilder sehen, jetzt auch aktuell mit Herrn Menschenko sozusagen direkt auf diesem Friedhof, an diesen Massengräbern von Bucha sind, was sagen Sie Herrn Menschenko? Auch im Umgang mit all seinen Bildern, mit all dem, was er erleben musste und mit seinem Satz, ich glaube erst recht an Gott.
Ich dachte, das ist auch mein Grund, glauben zu können, um nicht zu verzweifeln und um gleichzeitig Kraft zu kriegen, anderen zu helfen. Und genau so sehe ich auch diese schrecklichen Bilder, die wir ja in verschiedenen Formen öfter sehen mussten, auch wissen, dass das überall auf der Welt immer wieder geschieht. Die Frage, ob Gott das zulässt, ist eine Frage ohne Antwort. Besser ist es, so weiß ich aus eigener Glaubenserfahrung, zu sagen, Gott hält uns und Gott trägt uns. Wir sind ja in der Karwoche und sehen, Jesus selbst kommt ja auch durch Gewalt um. Das bringt uns ihm und vielen Menschen, die so sterben müssen, näher. Auf der anderen Seite ist es eine unendliche menschliche Größe, vor der ich mich nur verneigen kann. Ich das immer sehe und auch denke in diesen Tagen. Und was uns beide verbindet und viele, sicherlich Sie auch, das Beten um den Frieden und das Beten darum, dass das ein Ende hat. Und ich erlebe auch das, was sie tun, als ein Zeichen dafür, dass der Hass ein Ende haben soll. Dass die Möglichkeit, menschlich zu sein, hilft, neue Wege zu finden.
Herr Menschenko, während wir darüber sprechen, dass wir auch beten für Sie, uns verneigen vor Ihnen, sind natürlich ganz pragmatische Dinge auch gefragt bei Ihnen. Neben unseren Waffen, neben den Waffen der Europäer, quälen wir uns hier in Deutschland immer noch mit der Diskussion, was wir eigentlich mit Putins Gas machen. Wir quälen uns und tun uns wahnsinnig schwer, seit Wochen, seit Monaten da einen Strich zu ziehen und zu sagen, nee, wir müssen irgendwie ohne auskommen. Wie erleben Sie das in Bucha, diese Debatte der Deutschen und das Festhalten am russischen Putin-Gas?
Ich würde euch bitten, minimal einfach mit Russland zusammenzuarbeiten. Wenn ihr diese Zusammenarbeit nicht stoppen könnt, dann einfach das auf ein Minimum zu fahren. Dieses Land kann nicht Geld damit verdienen und dann dieses Geld für die Aufrüstung nutzen und dann damit wird unser Staat zerstört. Es ist ein Genozid der Ukraine. Und das läuft auf Kosten dieses Geldes ab. Das wird dafür genutzt, die Ukraine zu zerstören. Minimal, einfach minimale Zusammenarbeit. Oder einfach alles absagen ohne Russland. Russland soll nicht sein.
Herr Stegner, können Sie Herrn Menschenko angesichts dieser Worte irgendwie noch erklären, warum wir aus Ihrer Sicht an dem Gas von Putin festhalten?
Also zunächst mal sind das abscheuliche Kriegsverbrechen, die wir da sehen, wo wir, glaube ich, alle die gleichen Empfindungen haben. Und wo es darum gehen muss, dass diejenigen, die das zu verantworten haben, auch verfolgt und bestraft werden. Die Frage, was man tun kann, um den Krieg möglichst schnell zu stoppen und Putin zu stoppen, da gehen die Meinungen auseinander. Sie gehen nicht auseinander in der Frage, dass wir so schnell wie möglich den Fehler korrigieren müssen, der Energieabhängigkeit von Russland. Das geschieht jetzt bei Kohle und Öl und so schnell wie möglich auch beim Gas. Wobei ich hinzufügen möchte, Sanktionen sind dafür da, denjenigen zu bestrafen, den man bestrafen will. Das heißt, es spielt schon auch eine Rolle, ob der Schaden, den man zufügt, auf der anderen Seite größer ist oder ob wir dafür sorgen, dass wir selbst dermaßen destabilisiert werden, weil wir Strukturbrüche haben. Das muss auch vermieden werden. Aber es bleibt dabei, wir wollen so schnell wie möglich raus. Wie schnell das geht, darüber gehen die Meinungen auseinander, auch von Experten. Aber das ist keine Frage, wo man dem einen Moral zusprechen kann und dem anderen nicht. Denn wir sind einig in dem Ziel, erstens den Krieg so schnell wie möglich zu beenden und zweitens Putin zu stoppen mit allen Möglichkeiten, die wir haben.
Das ist schon eine Frage der Moral oder des schlechten Gewissens. Herr Füchs, plagt Sie ein schlechtes Gewissen als Deutscher ihm gegenüber, Herrn Menschenko gegenüber, dass wir, so ist es ja, Geschäfte machen weiter mit Putin?
Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Ja, wir stecken ja jetzt in einer selbstgebauten Falle, dass wir über mehr als 20 Jahre hinweg uns immer tiefer in die Energieabhängigkeit von Russland begeben haben und damit gleichzeitig Putins Kriegskasse gefüllt haben. Wir haben die Aufrüstung maßgeblich mitfinanziert. Das muss man so hart sagen. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Argumente. Die einen sagen, weil wir so in der Vergangenheit diesen Fehler gemacht haben, können wir ihn jetzt nicht schnell korrigieren. Und das andere Argument ist, deshalb müssen wir ihn erst recht jetzt schnell korrigieren und Putin die finanziellen Ressourcen für die Fortsetzung des Krieges entziehen. Die maßgeblichen russischen Exilökonomen sagen, das ist die stärkste wirtschaftliche Waffe, über die der Westen verfügt, um die russische Kriegsökonomie in die Knie zu zwingen.
Ich weiß, dass man in der Politik nicht nur emotional handeln darf. Das hat Robert Habeck die Tage ja auch ganz pragmatisch noch mal im TV erklärt. Das ist sicherlich auch so. Aber noch mal in dieser Sendung auch. Wir sehen diese Argumentation und diese Erzählung aus Butscha. Wir sehen Herrn Menschenko. Deswegen noch mal die Frage, Herr Füchs, plagt Sie als Deutscher in diesen Momenten ein schlechtes Gewissen?
Ich meine, ich habe mit anderen zusammen schon vor 2 oder 3 Wochen einen Aufruf initiiert, Öl- und Gasembargo sofort aus dieser Mischung aus, ich würde sagen, historischer Verantwortung. Ja, also was folgt denn aus diesem deutschen nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord? Ja, das findet jetzt vor unseren Augen statt. Und wenn man moralisch mit Kant argumentiert, dann werden wir uns fragen müssen, habt ihr alles getan, um das so schnell wie möglich zu stoppen? Und die Antwort ist bisher nein. Ich würde aber sagen, es ist nicht nur eine Frage der Moral, sondern auch unserer Interessen. Es ist in unserem ureigenen Interesse, dass Putin nicht durchkommt mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine. Sonst ist die ganze europäische Sicherheitsordnung in Trümmern. Und wir haben wieder das Recht des Stärkeren statt der Herrschaft des Rechts. Ja, die Ukraine führt auch unseren Krieg. Ja, und deshalb müssen wir sie unterstützen, so gut wir können.
Herr Weber, ich möchte die Frage an Sie noch mal weitergeben und möchte mal diesem Moralaspekt gerne bleiben. Auch eine Woche vor Ostern. Plagt Sie ein schlechtes Gewissen?
Mich plagt das Gefühl der Ohnmacht, wenn ich die Bilder sehe und wenn ich die letzten 5 Wochen jetzt Politik gestalten soll und darf, dann beklagt mich das Gefühl der Ohnmacht. Wir schauen zu in vielen Bereichen. Und ich bin da sehr stark.
Aber der Ohnmacht ist was anderes, Herr Weber. Ganz kurz, Ohnmacht ist ja was anderes als Zuschauen. Ohnmacht ist ja, wenn man nichts tun kann. Und selbst Herr Menschenko sagt ja, ihr könnt noch was tun. Herr Füchs sagt, wir tun noch nicht alles. Also das ist ja keine Ohnmacht, das ist ja der fehlende Wille dann an der Stelle oder eine falsche Prioritätensetzung.
Das ist richtig, weil wir einen Gegner haben mit Russland, der Atommacht ist. Deshalb ist zunächst mal bei der militärischen Dimension dieses Gefühl der Ohnmacht da. Wir dürfen nicht die rote Linie überschreiten, dass es wirklich zu einer Eskalation zwischen der NATO und Russland kommt. Und auf der anderen Seite, ja, Sie haben recht, wir können noch mehr tun. Ich glaube gerade, dass wir als Europäer bei der Fragestellung der aktuellen Anforderungen, also Ursula von der Leyen war ja vor kurzem jetzt in Kiew, und die ganz konkreten Anfragen, die kommen, sind übrigens aus Kiew heraus nicht in erster Linie die Gasfrage, die wichtig ist und die wir entscheiden müssen, sondern die erste Frage, die Selenskyj und die Ukraine uns stellt, ist Waffen, Waffen, Waffen. Und Klar. Wenn Sie sich das einfach nochmal vergegenwärtigen, wir haben jetzt in Europa auch wir Deutsche müssen das sehen. Das Land, das am meisten liefert, ist ein Land wie Estland. Estland ist der Nummer 1 Waffenlieferer an die Ukraine, nicht Deutschland, nicht Frankreich, nicht die großen Länder.
Ja, mit aber ungefähr 200 Millionen Gegenwert an Waffen. Das vertiefen wir gleich nochmal, Herr Weber. Aber auch an Sie die Frage, Herr Stegner, denn das ist ein großer Waffenlieferer. Spricht Manfred Weber gerade an, ist Estland mit dem Gegenwert von 200 Millionen Euro ungefähr an Waffenlieferungen. Gleichzeitig zahlt die EU, Sie sehen es hier unten im Bild auf dem Geldzähler, fast 30 Milliarden seit Kriegsbeginn an Putin für Gas und für Öl. Also das ist ja auch eine wahnsinnige Unwucht. Wir schmücken uns mit gewaltigen Waffenlieferungen von ein paar Millionen, von ein paar hundert Millionen Euro. Und gleichzeitig fließt dieser Betrag und immer, immer mehr während dieser Sendung an Putin für Gas und Öl. Plagt Sie ein schlechtes Gewissen gegenüber der Ukraine, gegenüber Herrn Minschenko?
Ein schlechtes Gewissen müssen die haben, die den Krieg führen. Deutschland führt den Krieg nicht. Wir versuchen, die Ukraine zu unterstützen, so gut wir können. Und dieses Können ist natürlich immer auch eine Frage der Einschätzung, die man dazu hat. Ich sage nochmal, Sanktionen dienen dem Zweck, die andere Seite zu bestrafen. Und dass wir so schnell wie möglich raus müssen aus dem Gas, das ist unstrittig, das werden wir auch tun. Die Frage, wie schnell das geht, da gehen die Meinungen auseinander. Und was die Waffenlieferung angeht, da gehen die Meinungen auch auseinander, abgesehen davon, dass es mehr Waffenlieferungen gibt, als öffentlich bekannt ist, will ich ausdrücklich nochmal sagen. Und das, was teilweise zwischen der ukrainischen Regierung und der deutschen Regierung in den Telefonaten von Olaf Scholz mit Herrn Zelensky besprochen wird, unterscheidet sich durchaus von dem, was öffentlich gesagt
wird. Also Sie haben gegenüber Herrn Minschenko ein reines Gewissen. Sie sagen nicht, wir hätten noch, das war die entscheidende Frage, die Herr Füchs gerade gestellt hat, könnten wir mehr tun? Und Sie können Herrn Minschenko ins Gesicht sagen, wir tun genug. Wir tun alles, was wir können, Herrn Minschenko.
Sie können das polemisch so formulieren. Das ist eine polemische formulierende Frage. Ich sage nicht, wir tun das, was wir nach meiner Einschätzung nach besten Kräften tun können. Das müssen wir auch tun, weil wir natürlich auf der Seite der Ukraine stehen und der Aggressor Putin zurückgewiesen werden muss. Das ist ja gar keine Frage. Das sind Angriffskriege. Hier werden Kriegsverbrechen begangen und Putin muss gestoppt werden. Da ist der Dissens nicht. Der Dissens ist in der Frage, wie schnell das geht. Und da sagen die einen dieses und die anderen jenes. Am Ende müssen Politiker das entscheiden und sich dafür rechtfertigen. In jedem Land übrigens. Ich erinnere noch mal daran, die Sanktionen werden übrigens auch gemeinsam beschlossen mit unseren Verbündeten.
Ja.
Das ist keine alleinige Entscheidung der Deutschen, was da geschieht, sondern da gibt es
Abstimmung, ist natürlich eine treibende
sehr enge
Kraft,
übrigens, der Verbündeten.
Eine treibende Kraft innerhalb der EU. Herr Minschenko, noch mal zu Ihnen nach Bucha, dort auf diesen Friedhof von Bucha. Ihr Präsident Zelensky, der hat in den vergangenen Stunden gesagt, er findet die Deutschen in diesem Fall kühl. Empfinden Sie diese Debatte, die wir jetzt auch hier im Studio wieder führen, mit unseren Gästen aus der Politik aus Deutschland, auch Ihnen gegenüber als kühl?
Ja, das finde ich auch. Unser Gespräch ist kühl und es geht um nichts, solange ihr spricht und etwas ausdiskutiert. Menschen sterben in Bucha, in Rostomel, in Borodjanka und anderen Städten wird geschossen, in Mirgorod wurde geschossen und wir sprechen, nicht wir, sondern ihr spricht. Es ist erreicht, einfach unterbricht alle Beziehungen mit Russland, gibt uns Waffen, kein Öl, kein Gas aus Russland. Ihr spricht. Ich weiß nicht, Jungs, in welcher Welt lebt ihr? Ihr lebt vielleicht in einer anderen Galaxie. Menschen sterben und wir sprechen. Entschuldigung.
Nein, Sie brauchen sich nicht entschuldigen, Herr Minschenko. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mit uns gesprochen haben an diesem Sonntag. Ich danke Ihnen herzlich dafür und die Worte sind in dieser Runde angekommen. Herr Overbeck, wie können Sie das aushalten, dass wir in Deutschland diese Stimmen hören, dort vom Friedhof in Bucha und dann eine völlig andere Diskussion führen und zu quälen mit solchen Kleinigkeiten, wie Herr Minschenko das natürlich empfindet in der Ukraine, der das als kühl ebenfalls empfindet wie sein Staatspräsident Zelensky.
Ich hatte in der letzten Woche eine Diskussion, ob nach dem Krieg, wenn die Ukraine hoffentlich weiterhin Bestand haben kann, sie in die EU aufgenommen werden muss. Und da wurden ähnliche Argumente geliefert, was alles noch zu bedenken ist. Und ich habe dann einfach geantwortet, diese Menschen halten für unsere Freiheit gerade ihren Kopf drin. Und auch für unsere Sicherheit. Und im gesinnungsethischen Sinne ist das unerträglich. Und hier geht es schon lange so. Übrigens nicht erst nur hier in der Ukraine. Das war auch schon in Afghanistan, so in Syrien, so in Mali und wo überall die schrecklichen Dinge geschehen. Für uns ist in der Tat der große Konflikt einer zwischen Gesinnung und Verantwortung. Und den auszufechten, ist, glaube ich, jetzt angesagt. Bei einer ganz selbstverständlichen großen Solidarität mit den Opfern.
Aber können
und dazu gehören von denen wir gerade gesprochen haben.
Finden
Sie, und ich muss das ehrlicherweise sagen, dass mir das manchmal als Bischof fast zu viel wird. Angesichts auch übrigens der vielen Menschen, die mittlerweile ja hier bei uns sind. Ich habe ja die Flüchtlinge hier zu Hause vor meiner Haustür, spreche mit ihnen, sehe sie, die Kinder mit ihren verschreckten Augen. Die kennen aber viele andere auch. Und auch hier muss ich schon sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen deswegen habe, weil es mir so gut geht. Das Gewissen ist ja der Ort in der Mitte unseres Menschseins, in unserem Herzen, wo es darum geht, was ist gut und was ist falsch, was ist böse. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle wirklich vor einer solchen Entscheidung stehen. Übrigens kommt mir da öfter Churchill in dem Sinn, der ja angesichts des Überfalls und Hitler auf Polen einsame Entscheidungen getroffen hat.
Ja.
Vielleicht auch aus solchen ethischen Gründen.
Ja, klar.
Die mich wirklich
aus solchen Gesichtspunkten. Und wir stehen ja aber, auch wenn Herr Stegner das vielleicht als polemisch empfunden, tatsächlich von der Frage, wollen wir, dürfen wir weiter Geschäfte mit einem Kriegsverbrecher machen, mit einem Mann, den der US-Präsident als Kriegsverbrecher bezeichnet hat, den unser Kanzler so bezeichnet hat. Also dürfen wir mit diesem Mann Geschäfte machen? Was sagt die Kirche, die katholische?
Die katholische Kirche sagt erstmal, wir dürfen solche Geschäfte nicht tun. Da ist der Papst ja sehr klar. Das Zweite ist allerdings auch, und wir haben da ja eine Verantwortung für die Bevölkerung hier vor Ort. Und insofern kann ich die Bedenken der gerade benannten verstehen. Wie gehen unsere Menschen damit um, wenn sie möglicherweise keine Energie mehr hätten, wenn die Arbeitsplätze fehlen, wenn die normale Altersversorgung ganz schwierig wird. Das ist beim Verhältnis zu der Not, die wir gerade in der Ukraine sehen, eine Frage, die noch gar nicht so bedeutsam ist, wie die Frage nach der Unterstützung all dessen, was den Krieg beendet. Ich möchte nur auf genau diese Spannung hinweisen, aus der wir auch nicht herauskommen. Wenn ich bei uns zum Beispiel an die vielen Menschen, ich bin ja auch Bischof von Essen, also im Ruhrgebiet denke, es gibt viele Arme, es gibt viele, die sofort von den Folgen einer solchen dramatischen, richtigen, vielleicht aber auch zugleich schwierigen Entscheidung betroffen wären. Was heißt das für uns im Alltag? Wir müssen dann wissen, dass eine Form der Solidarität, die geht weit darüber hinaus, nur etwas zu geben. Dann geht es auch ums Ganze für uns hier.
Herr Stegner, noch mal an Sie zurück. Sie haben auch dafür geworben, im Bundestag die Impfpflicht zu einer Gewissensfrage zu machen. Das war ganz klar für Sie und für den Kanzler eine Gewissensfrage. Und jetzt ist es das, diese riesige, diese gewaltige Frage für Sie, keine Gewissensfrage, ob wir von einem Kriegsverbrecher weiter Gas und Öl kaufen dürfen?
Putin ist ein Kriegsverbrecher, das habe ich selbst gesagt. Aber ich will gern zu dem Punkt mit dem Kühl was sagen. Mich lässt das überhaupt nicht unbeteiligt, dass in dem Krieg Menschen sterben müssen, Zerstörung stattfindet, Vertreibung stattfindet, Flucht. Junge Menschen sterben müssen, alte Menschen, Soldaten, die sich was anderes vorgestellt haben, dass da Kälte, Angst und Traumatisierung herrscht. Und wenn wir darüber reden, wie man diesen Krieg am schnellsten beenden kann, dann ist das für mich ein Gedanke dafür, dieses Leiden zu beenden. Ich empfinde es als kühl, wenn manche Debatten nur noch in der Militärlogik geführt werden. Wenn wir inzwischen dabei sind, gar nicht mehr darüber zu sprechen, dass die Waffen dienen, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, sondern dass sie dienen, einen auf Wochen und Monate angelegten Krieg sozusagen zu verlängern.
Ja,
meine Sorge, und das hat mit Kühle gar nichts zu tun, sondern es ist das Gegenteil davon, gilt den Menschen, die zu leiden haben, und der Krieg ist das Schlimmste, was es gibt. Und wir wissen es aus anderen Kriegen, aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak, dass je länger Kriege dauern, umso mehr Menschen sterben.
Das heißt, Sie plagen sich viel mehr mit der Frage,
ob ich gerne hier einmal deutlich gesagt haben, weil ich mich auch nicht in die Rolle drängen lassen möchte, von Ihnen zu sagen, wir sehen das kühl und es hätte nichts mit Gewissen zu tun, sondern wir haben viele Emotionen spielen dabei eine Rolle und jeder muss das vertreten, was er für verantwortbar aber hält.
Um Sie
das
zu verstehen, Herr Stegner, Sie plagen sich mehr mit der Frage, ob die deutschen Waffenlieferungen, diese kleinen Lieferungen, die bisher passiert sind, ob die tatsächlich okay sind. Das belastet Ihr Gewissen mehr als die Frage, ob wir einem Kriegsverbrecher weiter Gas verkaufen?
Entschuldigen Sie bitte, Sie formulieren es wieder in einer ganz anderen Form, als ich gesagt habe.
Ich möchte es einfach verstehen.
Dass täglich Menschen sterben müssen, dass der Krieg fortgesetzt wird, dass
jetzt hängt er.
Jetzt friert
das. Wie man das am schnellsten beenden kann, das ist die Frage, die ich mir stelle. Und da gehen die Meinungen auseinander. Da sollten wir uns nicht wechselseitig die Moral absprechen, sondern das muss man miteinander besprechen können. Und es geht nicht nur um die deutschen Waffenlieferungen, die übrigens größer sind, als Sie das darstellen. Ich sage das nochmal. Sondern es geht darum, ob den Krieg zu verlängern, viele Wochen und Monate womöglich noch diesen Krieg zu haben,
Herr Füchs,
ob das wirklich die richtige Antwort sein kann und ob es nicht auch andere Wege gehen muss, das beschäftigt
mich. Herr Füchs, das
hat mit überhaupt nichts zu tun, sondern im Gegenteil mit Empathie für die Menschen, die das aushalten müssen. Es sind nämlich nicht wir hier, die wir diese Diskussion führen, sondern die dort vor Ort sind.
Herr Füchs.
Herr Stegner, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wäre die Konsequenz zu sagen, die Ukraine sollen kapitulieren.
Nein.
Dann ist der Krieg morgen zu Ende. Sollen doch die Ukrainer kapitulieren.
Wer ja? Ihnen das Recht?
So, also verstehen Sie, wenn das Ihre Logik ist, ja, ich war letzte Woche zusammen mit Marie-Louise Beck in Kiew. Wir haben mit Parlamentariern gesprochen, mit Regierungsmitgliedern, mit Intellektuellen, mit NGO-Leuten. Und die Botschaft war unisono. Ihr werdet nicht entscheiden können, ob wir kämpfen oder nicht. Wir werden für die Freiheit und Unabhängigkeit unseres Landes kämpfen. Aber ihr,
das hab ich auch nicht getan.
Aber ihr könnt mitentscheiden, wie viel Opfer wir noch bringen müssen und wie lange dieser Krieg dauert. Und das hängt erstens daran, ob ihr uns die Waffen liefert, damit wir in der Lage sind, uns gegen Russland zu behaupten. Und zweitens daran, ob ihr sagen, Russland die finanziellen Ressourcen für diesen Krieg entzieht. Das ist unsere Verantwortung und ist das, was wir beeinflussen können.
Ich sage nochmal, ich habe in keinem Wort gesagt, dass die Ukraine kapitulieren soll oder überhaupt, dass wir uns anmaßen sollen, das zu entscheiden. Das ist die Entscheidung der Ukraine selbst, was sie tut, was sie verhandelt. Das ist nicht unsere Entscheidung. Sondern ich habe mich ausschließlich mit der Frage beschäftigt, was die Folge ist, wenn der Krieg immer länger dauert, wo wir ja inzwischen sind. Und ich habe sehr viel Empathie für diejenigen, die darunter zu leiden haben, sind nicht wir, die diese Diskussion jetzt führen. Das ist das, was mich in der Tat plagt, was der richtige Weg ist. Und da sind auch unterschiedliche Meinungen möglich. Darüber wird ja auch diskutiert. Inzwischen, das wissen Sie ja auch, Herr Füchs, gibt es ja auch Forderungen, Offensivwaffen einzusetzen. Es gibt Forderungen, Flugverbotszonen durch die NATO kontrollieren zu lassen. Und vieles andere mehr, was wir aus guten Gründen nicht tun. Die vorhin auch von Herrn Weber benannt worden sind.
Weiß nicht, ob die Gründe so gut sind.
Obwohl ich verstehe, dass die Ukraine sich das anders wünscht.
Aber das diskutieren wir also nur alleine, verzeihen Sie, Herr Bischof, und zu beten und zu hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist, dadurch wird es vermutlich nicht passieren, Herr Weber. Deswegen lassen Sie uns zunächst, bevor wir über die Waffenlieferungen sprechen, nochmal Gas und Öl abschließen. Also das war ja ganz klar, Hemenschenko hat ja gar nicht gesagt, und das muss man sich mal vorstellen, der steht auf dem Friedhof in Bucha vor diesen Massengräbern und er sagt noch nicht mal in diesem Moment völlig naiv, schaltet sofort alles ab, sondern er bittet höflich darum, die Gas- und Öllieferung schnellstmöglich zu minimieren, sagt er. Und das in seiner jetzigen Situation. Also, was, Herr Weber, kommt jetzt in dieser Woche? Morgen wird wieder beraten auf EU-Ebene. Kommt da zumindest der Ölstopp oder ein ganz klarer Fahrplan in den Ölstopp?
Das liegt auf europäischer Ebene an den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Ja, aber was sagen Sie?
Weil die Sanktionen nur beschlossen werden können, wenn sie einstimmig von allen 27 Staaten auf den Weg gebracht werden. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen sofortigen Kohle- und Ölstopp brauchen. Mit Öl verdient übrigens Putin am meisten, wenn man sich die Gewinnmargen anschaut. Und Öl ließe sich auch relativ einfach auf den Weltmärkten kompensieren mit anderen Lieferketten. Bei Gas haben wir mit der Pipeline-Problematik Sonderproblem, aber bei Öl und Kohle können wir schnell aussteigen, umgehen, sofort aussteigen. Und das ist die klare Position. Ich darf Ihnen übrigens auch eine Rückmeldung aus der europäischen Debatte geben. Wir hatten letzte Woche im Europäischen Parlament von frei gewählten Abgeordneten aus ganz Europa eine Abstimmung zu einer Resolution. Das ist, wie gesagt, kein Gesetz, das gemacht wird, weil die Staaten entscheiden. Aber es gibt ein Gefühl über die Stimmungslage und selbst im Europäischen Parlament in der breiten Mehrheit hatten wir über 80% der Abgeordneten, die gesagt haben, jetzt sofort.
Ihr Insofern Kollege ist das
die Stimmungslage, die wir in Europa haben.
In dieser Debatte, Herr Weber, Ihr Kollege, der Liberale Guy Verhofstadt, der ist da quasi auf Deutschland losgegangen. Der hat einen Wutanfall bekommen in dieser Parlamentsrede. Der hat massiv geschimpft auf Deutschland. Der hat vor allen Dingen gesagt, die Sanktionen so stufenweise, das ist dieser Auftritt, wo er über Deutschland, auf Deutschland schimpft und erklärt, warum das nicht funktioniert mit den Sanktionen aktuell, dass die nämlich den Diktator in Moskau überhaupt nicht beeindrucken, weil das halt keine Demokratie ist. Diese stufenweise weitere Eskalation an Sanktionen, die hat nichts gebracht. Dazu haben wir eine INSA-Umfrage an diesem Wochenende durchgeführt und haben unsere Zuschauer einmal gefragt, glauben Sie, dass die Sanktionen aktuell greifen, dass die den Mann in Moskau im Kreml aktuell beeinflussen, dass die Wirkung entfalten? Und die Mehrheit der Deutschen sagt, nee, glauben wir nicht. Das glauben wir aktuell nicht, dass die aktuellen bestehenden Sanktionen tatsächlich wirken. Deswegen nochmal, Herr Stegner, das ist die Umfrage dazu. Also knapp 70% sagen, nee, das kommt bei Putin noch gar nicht an, das bringt noch gar nichts. Sie sind gar nicht wirksam, die EU-Sanktionen. Jetzt sagt Manfred Weber gerade, Herr Stegner, sofortiger Ölstopp. Ist das mit Ihnen zu machen? Ist das mit der SPD zu machen und mit dem Kanzler zu machen?
Ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist, weil Herr Weber ja recht hat, dass der Putin hauptsächlich damit Geld verdient, das ist leichter zu substituieren. Und was die Sanktionswirkung angeht, glaube ich, kann man Umfragen dazu machen. Entscheidend ist, dass die Alliierten gemeinsam versucht haben, die schärfstmöglichen Sanktionen zu verhängen, die es bisher jemals gegeben hat. Und das übrigens auch zielgerichtet zu tun, anders als früher. Dass manches nicht sofort wirkt, ist so. Aber nach allem, was ich weiß, jedenfalls gibt es da keinen großen Dissens darüber, sondern im Gegenteil, das wird einvernehmlich verabredet, keineswegs nur von den Deutschen. Und manch einer, der uns öffentlich beschimpft sozusagen, macht hinter verschlossenen Türen, vereinbart genau das mit. Das ist so. Das will ich gar nicht beklagen. Aber der Kern ist, dass wir die Dinge immer nur gemeinsam machen können. Das passiert auch mit dem Ziel, das Putin-Regime zu treffen. Und zwar möglichst stärker zu treffen als uns selbst. Wobei Deutschland ohnehin wahrscheinlich mit die größten Schäden wird erdulden müssen. Das macht aber insofern nichts, weil ich sagen muss, natürlich hat die Bevölkerung der Ukraine ungleich mehr zu leiden, als wir das zu tun haben. Wir müssen tun, was wir können. Und das muss aber verantwortlich entschieden werden. Denn im Zweifel sind Sie es ja weise oder in dieser Sendung, wo uns dann vorgehalten wird, wenn das nicht bedacht wird,
also
wenn die Konsequenzen kommen.
Sollen Sie ja das nicht nur in dieser
dazu.
Sendung.
Das Emotion, das eine ist ein verantwortliches Handeln, das zweite kühler Kopf und heißes Herz,
ja, gehört
beides
aber,
zusammen.
Ja, aber man kann ja jetzt auch nicht das eine nur als Emotion, irgendwie blöde Gefühle und so weiter abtun.
Und blöd habe ich nicht gesprochen, Entschuldigung.
Das kann man ja auch nicht machen.
Gesagt, die Emotionen hat jeder.
Ich möchte einmal verstehen, ob Sie jetzt persönlich für einen sofortigen Ölstopp sind, dass das auf EU-Ebene entschieden wird und so weiter. Das ist ja völlig klar und dass Deutschland da eine treibende Kraft sein kann, das wissen wir auch, aber nicht die alleinige. Also sind Sie dafür, dass das morgen beschlossen wird?
Deutschland würde das mit Sicherheit nicht blockieren, wenn das bei Kohle und Öl so passiert.
Nein.
Bei Gas ist es komplizierter, aber auch da müssen wir so schnell wie möglich raus. Das ist gar kein Dissens.
Blockiert.
So schnell wie möglich.
Blockiert haben wir ja genug schon in den vergangenen Wochen und Monaten.
Hm. Herr Ober, das sagen Sie.
Wenn wir sprechen über die ganzen, ja, Meinung gegenüber Putin, die sich ja relativ plötzlich geändert haben. Ich habe mich in Putin geirrt. Das ist ja so ein Satz, der im Moment immer öfter gesagt wird, unter anderem vom Bundespräsidenten, wo gar nicht klar ist, hat er sich wirklich geirrt oder hat er ihn nicht vielmehr über Monate und Jahre gedeckt dort mit seiner Politik. Auch es gibt 3 Audienzen in den vergangenen Jahren von Putin beim Papst. Hat sich auch der Papst geirrt in Putin, Herr Overbeck?
Soweit ich weiß, hat der Papst immer sehr realistisch auf die Machtpositionen des russischen Präsidenten geschaut und darauf sein Tun. Erst recht seit 2014 und der Annexion der Krim. Ich kann von mir aus nur sagen, dass ich von der gar nicht erstaunt war, als das jetzt wieder so losging. Und ich glaube auch, dass die meisten jedenfalls in Rom und im Vatikan der Papst das Recht da sehr nüchtern gewesen sind, quasi, dass wir auch konkret von unseren Gläubigen in der Ukraine, aber auch von den Bischöfen und so weiter gewusst haben.
Ja, aber eine Audienz für einen Kriegsverbrecher ist schon, also das würde ja jetzt vermutlich nicht realistisch sein, eine Audienz für den Kriegsverbrecher. Aber es gibt ja genau diese Audienzen, nämlich 3. Also das heißt, wenn man das alles vorhergesehen hätte, wenn man sich nicht geirrt hätte, hätte man ja vermutlich ihn nicht in den Vatikan eingeladen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, der Vatikan hat, glaube ich, jetzt nicht die Stimme dafür, aber eine andere Rolle im Blick auf Mögliche von Politik. Und ich meine, dass gerade unter dieser Rücksicht der Papst ja mit vielen Menschen spricht, unter denen man moralisch große Fragen haben muss. Das gilt eben auch jetzt hier im Blick auf den russischen Präsidenten. Dasselbe gilt aber auch aufgrund seiner Gespräche mit dem Patriarchen von Moskau, Kirill, der ja genauso eine schwierige Person ist. Kein Machthaber in diesem Sinn, aber jemand, der so etwas Unglaubliches unterstützt, was wir nicht verstehen können. Von daher gesehen sind das auch viele Fragen, die die Gläubigen haben, ich übrigens auch. Weiß aber, wenn der Vatikan eine Rolle spielen will, die dem Frieden dient, dann muss er sich wenigstens die Gesprächsoptionen mit allen offen halten. Jetzt würde der Papst sicherlich ein solches Gespräch nicht führen. Damals, vor einiger Zeit, ist das mal anders gewesen.
Aber sollte er dann nicht jetzt nach Kiew fahren zu Wladimir Selenskyj, ihm ja ganz bewusst den Rücken verstärken, auch dort in dieser Stadt überhaupt präsent sein? Sollte er möglicherweise auch nach Moskau zu Putin wieder reisen, um ihn mit seinem ja starken Stimmengewicht möglicherweise eben zum Frieden zu bewegen, zum Stopp dieses Angriffskrieges?
Wenn das nützt, sollte er das tun. Ich glaube, er hat es zumindest schon erwogen. Am Anfang war er sehr zurückhaltend, eine solche Reise nach Kiew zu unternehmen. Jetzt auf seiner Rückreise von Malta, wo er letzte Woche Sonntag gewesen ist, hat er das ja gesagt, dass er zumindest darüber nachdenke. Das sind politische Fragen. In Moskau selbst ist der Papst noch nicht gewesen, auch keiner seiner Vorgänger. Und von daher gesehen ist das eine Angelegenheit, die, und das ist ja für uns bedeutsam, auch die Ökumene betrifft. Und Sie sehen, wie schwierig die Ökumene an dieser Stelle ist. Ich bin darüber sehr entsetzt, weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die gläubig sind wie ich, aber die das, dieses Tun unterstützen, was ich in keinem Fall verstehe und auf strengsten und schärfsten verurteilen. Von daher hoffe ich, zumindest dadurch, dass der Papst ja mehrere seiner Kardinäle schon dahin geschickt hat, ist ein erstes Zeichen geschehen. Wenn noch mehrere geschehen und er dahin fahren kann und das bewirkt, was möge, es bitte tun.
Es besteht ja auch immer die vielleicht naive Hoffnung, dass dann in den Momenten nicht so heftig oder am besten gar nicht bombardiert wird. Dass in den Momenten eben keine Raketen fliegen, in denen der Papst oder ein EU-Staats- und Regierungschef dort ist. Wir haben die Bilder von Boris Johnson am Wochenende gesehen, dem britischen Premier, der dort durch die Stadt gelaufen ist. Was für ein starkes Zeichen dort, gemeinsam mit Wladimir Zelensky. Herr Stegner, wenn Sie diese Bilder gesehen haben, dort aus Kiew von Boris Johnson, hätten Sie sich ein bisschen gewünscht, das wäre Scholz gewesen?
Olaf Scholz nicht besonders dazu neigt, das öffentliche Bild in den Vordergrund zu rücken, sondern er ist sehr besonnen. Er telefoniert sehr viel mit Herrn Zelensky. Er versucht alles zu unternehmen, was wir tun können, um die Ukraine zu unterstützen. Das finde ich dann persönlich das noch wichtiger als den Teil, den man jetzt sehen kann durch solche Bilder. Und im Übrigen braucht er von mir da gar keine öffentlichen Ratschläge, sondern das entscheidet er selbst. Und sowas wird ja auch nicht vorab angekündigt, sonst findet dann statt.
Ist das eine Showreise gewesen, Herr Füchs, von Boris Johnson? Blöde Show, die es nicht gebraucht hätte?
Erstens hat er ja was mitgebracht, nämlich die Zusage, dass Großbritannien 120 Panzerfahrzeuge schicken wird und, was in der bisherigen Diskussion kaum eine Rolle gespielt hat, auch Antischiffsraketen, weil ja die Ukraine auch angegriffen wird vom Schwarzen Meer. Odessa ist in höchster Gefahr. Und zweitens ist das ein Signal der Solidarität. Es gehört übrigens, ich war ja dort letzte Woche, da wurde in den Vororten noch gekämpft. Inzwischen braucht man nicht mehr besonders viel Mut, um nach Kiew zu gehen. Es ist relativ ruhig dort. Man braucht aber viel Mut, wenn man mit leeren Händen dorthin geht. Und das ist ein bisschen das Problem der deutschen Politik, Herr Stegner. Das Bild der Ukrainer über uns ist ein ganz anderes als das, was Sie hier zeichnen. Natürlich verstehen die, dass wir im Vergleich zu den letzten 20 Jahren uns in den letzten 5 Wochen ziemlich bewegt haben. Aber das Bild ist immer noch zu langsam, zu wenig. Also nicht Punkt nur, was das Embargo angeht, sondern auch, was Waffenlieferungen angeht. Ich meine, jetzt wieder dieser Zirkus um die Lieferung von Mardern und gepaart, also Schützenpanzern aus den Beständen der Bundeswehr, die dann ersetzt werden von der Industrie. Seit Wochen liegen solche Listen, Anforderungslisten der Ukraine im Verteidigungsministerium. Wir verzögern, wir geben keine klare Antwort. Wir ermitteln immer noch den Eindruck, als wäre die Dringlichkeit, die Dramatik dieses Krieges überhaupt nicht bei uns angekommen.
Haben Sie, Herr Stegner, einen Verzögerungskanzler, eine Verzögerungsverteidigungsministerin? Denn Herr Füchs sagt ja, das wäre keine Showreise. Der Kanzler könnte nach Kiew reisen und halt was mitbringen.
Ja, man muss die Meinung von Herrn Füchs ja nicht teilen und im Übrigen auch nicht die öffentliche Debatte. Ich weiß aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel, weil man im Geheimschutzraum ja einsehen kann, welche Waffen geliefert worden sind, weil wir berichtet bekommen, wie die Gespräche mit der ukrainischen Regierung sind. Und die sind ganz anders als das, was man in der öffentlichen Debatte darüber hört.
Das mag in der Natur der Sache liegen.
Sie haben immer noch Unterschiede zwischen Offensiv- und Defensivwaffen.
Entschuldigung, das mag in der Natur der Sache liegen. Und nochmal die Frage, wie der Krieg am schnellsten beendet werden kann. Das ist die Frage, die uns am stärksten umtreibt.
Aber da haben Sie ja
die Behauptungen, die über Deutschland erhoben werden, stimmen mit der Realität weitgehend nicht überein. Ich will das nochmal ausdrücklich sagen. Aber man ist ja gehindert an bestimmten Stellen das widerlegen zu können, dann muss man das ertragen, dass es so ist.
Nee, Sie
kann Ihnen nur sagen, es hat mit der Wirklichkeit nicht so viel zu tun.
Der Eindruck entsteht, dass die Waffenlieferung aus Deutschland ausgerechnet und nur aus Deutschland so geheim ist, dass Sie noch nicht mal die Ukrainer kennen. Und der Eindruck entsteht, das haben Sie ja auch in der Sendung gesagt, Herr Stegner, dass Sie bestimmte Waffen gar nicht liefern wollen, weil das eben für Sie Offensivwaffen sind in dieser Zeit. Also sind Sie für Lieferungen von Panzern beispielsweise jetzt gegen Putin?
Die Fachleute sagen, dass die Panzer zum Beispiel, wenn man sie einsetzen wollte, Wochen und Monate brauchen würden, bis man die einsetzen könnte. Sie würden momentan gar nichts helfen. Und darüber streiten, ich bin kein Militärfachmann, darüber wird gestritten. Das hat aber mit moralischer oder unmoralischer Position nichts zu tun. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass die Ukraine sich verständlicherweise auch Dinge wünscht, die die NATO aus guten Gründen nicht machen kann, weil sie nicht möchte, dass die NATO Kriegsteilnehmer wird. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich verstehe und respektiere das alles. Aber am Ende müssen ja wir verantworten, was wir tun können.
Herr Weber.
Das, was wir tun können, das tun wir mit aller Kraft, unabhängig von dem, wie die öffentliche Debatte darüber ist.
Schwachsinn ruft gerade Ralf Füchs rein. Herr Weber, ich will...
Ja, das muss Sie, er vertreten können, das ist ein gutes Argument.
Ich will Sie einmal dazu hören. Herr Stegner sagt, wir tun viel mehr, als öffentlich bekannt ist. Also sind Sie einfach nicht ausreichend informiert an der Stelle?
Beim Herrn Stegner, wenn man zuhört, spürt man genau das, was leider Gottes die Bundesregierung ganz generell ausstrahlt, nämlich eben abwartend, aufschiebend, Bremser zu sein. Gerade bei der Energiefrage, wenn ich das nochmal in Erinnerung rufen darf, hat Herr Gestegner jetzt sich für Kohle- und Ölstopp ausgesprochen. Die Bundesregierung hingegen hat auf europäischer Ebene den Kohlestopp, der wirklich marginal ist. Wir kriegen nur 4 Milliarden jedes Jahr also im Wert von 4 Milliarden aus Russland. Der würde nochmal um einen Monat verschoben. Bis 4 Monate müssen wir jetzt warten, bis der Kohlestopp überhaupt aktiviert wird. Das heißt, die Bundesregierung bremst an allen Stellen. Es war bei den Waffen so, zunächst wurden nur Schutzhelme geliefert, es war bei SWIFT so, man hat ewig gebraucht, bis man SWIFT aktiviert hat. Noch heute ist es nicht voll aktiviert. Und bei der jetzigen Situation ist es das Gleiche bei den Energielieferungen. Deshalb muss man das klar adressieren. Und dem Herrn Füchs möchte ich schon auch, ich schätze ihn mit seinen Aussagen sehr, weil ich bei der Argumentation nie wieder sehr nah an seiner Seite bin. Wir Deutsche haben eine besondere Verantwortung in diesem Konflikt. Das letzte Mal, als Kiew bombardiert war, waren es deutsche Soldaten, die bombardiert haben. Und deswegen haben wir besondere Verantwortung. Aber man muss Herrn Füchs auch daran erinnern, dass auch Grün mitregiert. Wir haben eine rot-grün-gelbe Regierung in Berlin. Warum deshalb es nicht gelingt, dass diese Regierung jetzt durchmarschiert?
Das wird er gleich erklären,
aus europäischer Sicht wirklich sehr, sehr schade.
Sein Arm zu den Grünen noch reinreicht, sodass er auch Robert Habeck und Annalena Baerbock überzeugt bekommt. Wir machen eine ganz kurze Pause und streiten dann, Herr Weber, Herr Stegner, vor allen Dingen weiter über deutsche Waffenlieferung. Bremst die Regierung dort, die Bundesregierung, ja oder nein? Das nach einer kurzen Pause. Zurück bei Bild, die richtigen Fragen an Ralf Füchs, an Manfred Weber, an den katholischen Militärbischof Franz Josef Overbeck und an Sie, Herr Stegner. Wir sprechen hier über weitere deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Sind Sie der Überzeugung, dass die helfen, dass die einen Krieg zugunsten der Ukraine entscheiden könnten?
Wir haben für 10 Soldaten, haben wir...
Herr Stegner,
Verzeihung. Das Argument vor Wochen war ja, dass wenn möglichst viele Waffen geliefert werden, der Krieg möglichst schnell beendet werden könnte. Jetzt hat sich das Argument verändert und jetzt heißt es, der Krieg wird Wochen und Monate noch dauern. Und es ginge darum, mit Waffenlieferungen dafür zu sorgen, dass eine Verhandlungsposition erreicht werden kann, die günstiger ist und die Putin an den Verhandlungstisch zwingt. Das sind ja 2 ganz verschiedene Dinge. Ich habe da eine gewisse Skepsis, dass das tatsächlich so ist. Bin auch erstaunt darüber, dass die meisten Debatten fast nur noch sozusagen in militärische Logik geführt werden. Die Alternative dazu ist ja nicht nichts tun, sondern wir haben einerseits die Sanktionen, über die wir sprechen. Wir haben andererseits das Thema der Energieunabhängigkeit, wo wir gerade gesagt haben, wir müssen so schnell wie möglich davon weg und die Gesprächskanäle auch. Und was die Deutschen davon halten, weil sie Umfragen zitiert haben, wenn man jetzt den Eindruck hat, wie das betrachtet wird, was Olaf Scholz gemeinsam mit Annalena Baerbock macht, habe ich durchaus den Eindruck, dass die Deutschen froh sind, dass im Kanzleramt jemand sitzt, der das sehr besonnen macht, im Schulterschluss mit dem französischen Präsidenten, gemeinsam mit den Verbündeten in den USA und eben nicht Herr Söder oder Herr Merz, die wilde Interviews zu dem Thema geben. Das ist, glaube ich, schon etwas anderes. Insofern glaube ich schon, dass die besonnene Abwägung der richtige Weg ist, den wir da vornehmen.
Ihre Verteidigungsministerin, noch das ganz kurz, Herr Stegner, sagt ja, die Mittel der Bundeswehr sind da im Grunde auch erschöpft. Man sei jetzt an der Grenze sozusagen dessen, was man aus Bundeswehrreihen rausliefern kann an die Ukraine. Das mag ich schwer glauben, bei 5000 Helmen, bei Flugabwehrraketen und selbst wenn Sie sagen, da ist noch viel mehr geliefert worden, als wir hier alle wissen, es ist schwer vorstellbar, dass wir da an der Grenze sind dessen, was möglich wäre.
Also zum einen ist es ja so, dass wir aus guten Gründen das Sondervermögen bekommen werden, dass die Bundeswehr wieder in der Lage versetzt, dass sie zur Landesverteidigung und auch zur Bündnisverteidigung wieder besser imstande ist, als sie das zurzeit ist. Und zum Zweiten hat die Bundesregierung ja auch zugestimmt, dass es direkt Lieferungen geben kann von der deutschen Industrie, die dann genehmigt werden. Also es geht keineswegs nur darum, aus den Beständen etwas zur Verfügung zu stellen. Insofern ist es eine richtige Beschreibung. Aber nochmal, das Ausmaß dessen, was geliefert worden ist und das, was darüber öffentlich erzählt wird, das ist ein Unterschied.
Also
das wissen all diejenigen, die damit befasst sind.
Herr Stegner sagt, ist es richtig, das stimmt, man sei dort, also das ist das Zitat ja von Frau Lambrecht, man sei dort im Grunde, habe die Mittel erschöpft, Herr Füchs, halten Sie das für realistisch oder redet man sich da jetzt raus?
Ich muss mal was zu meinem Zwischenruf sagen, das mit dem Schwachsinn tut mir leid, aber das kommt aus einer Wahrnehmung, ja, dass wir immer noch nicht richtig realisiert haben, was da in der Ukraine passiert und was da auch für uns und für Europa auf dem Spiel steht. Wir, die deutsche Politik, die überwiegende,
der Kanzler,
der überwiegende
die Verteidigungsministerin,
Teil der Koalition. Ich würde sagen, also nach allem, was ich weiß, machen gerade die Grünen Minister Habeck und Annalena Baerbock richtig Druck, was Waffenlieferungen angeht. Also ich meine, Habeck war ja noch vor der Wahl in der Ukraine, hat sich das angesehen und kam zurück mit der Forderung nach Waffenlieferungen, wurde dafür verprügelt. Ja, auch von Olaf Scholz
Grünen,
übrigens. Ja,
vor allen Dingen von den Grünen selbst.
Teil der Grünen auch,
das auch von Olaf Scholz. Sie sagen, wir haben es noch nicht verstanden. Wer hat es denn nicht verstanden? Also die Grünen haben es verstanden, die Grünenminister, aber der Kanzler hat es noch nicht verstanden.
Ich sehe schon so, dass es bei Olaf Scholz einen Widerspruch gibt zwischen der Zeitenwende-Rede, die er im Bundestag gehalten hat, die ein bisschen nach Churchill klang, und der zögerlichen Politik, die er seitdem betreibt. Ja, das ist ja auch eine Frage der öffentlichen Kommunikation an die eigene Gesellschaft, den Deutschen zu erklären, was findet da gegenwärtig in der Ukraine statt. Das ist ein Vernichtungskrieg.
Also es war eine Worthülse, Herr Stegner, diese Zeitenwende, da folgt nichts.
Nein, würde nicht sagen, aber es ist immer noch nicht wirklich konsequent in der Politik angekommen. Ja, und wir tun immer noch zu wenig angesichts der Dramatik der Entwicklung in der Ukraine. Die hat keine Zeit. Ja? Die Infrastruktur wird zerstört. Die haben bereits mehr als 10 Millionen Flüchtlinge. Über 4 Millionen sind außer Landes. Sie verlieren natürlich täglich auch Waffen im Krieg gegen die Russen. Die bereiten gerade eine große neue Offensive vor im Osten und Süden der Ukraine. Das wird eine Materialschlacht. Ja, wenn wir nicht liefern, blutet die Ukraine
aus. Sagt Herr Stegner jetzt bei der Materialschlacht halt, wir haben schon viel geliefert, auch viel mehr als Sie und ich wissen. Und jetzt können wir ja nicht in so eine Endlosschleife da von Materialschlacht reinkommen, ist die Argumentation von Herrn Stegner.
Nein, wir müssen kontinuierlich liefern, Verluste ersetzen und die Ukraine auch in die Lage versetzen, Russland auf Distanz zu bekämpfen.
Herr Stegner, weil wir Sie gerade nicht gehört haben, noch einmal dazwischen gerne.
Ja, wir können eben nicht gleichzeitig reden, Herr Füchs. Der Herr Füchs hat ja gerade das bestätigt, was ich vorhin gesagt habe, dass es gar nicht mehr um die Frage geht, den Krieg möglichst schnell zu beenden. Das war bisher das Argument. Sondern jetzt geht es darum, einen Krieg über längere Zeit zu führen mit mehr Waffen, damit die Ausgangsposition eine andere wird. Das halte ich für schwierig. Aber nochmal, die Behauptung, es gebe darüber Differenzen in der Bundesregierung, ist falsch. Es gibt ein gemeinsames Handeln des Bundeskanzlers mit der Außenministerin, die übrigens einen vortrefflichen Job macht, nach meiner Einschätzung. Und zu kapieren, was dort stattfindet, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das wird sehr wohl kapiert. Die Frage, wie man das am schnellsten in den Krieg beendet, damit das nicht passiert, was Herr Füchs schildert. Darüber wird die Diskussion geführt. Und nur darüber wird
wir scheuen davor
ich erlebe
zurück,
aber, Herr Stegner. Ich erlebe aber, dass die Argumente moralisch diskreditiert werden, weil man sagt, die einen kapieren das und die anderen sind irgendwie Putin-Freunde.
Nein, aber Sie...
Man sieht festen, was ein Unfug ist.
Aber Herr Stegner, das machen Sie doch auch, indem Sie sagen, jederzeit alle Diskussionen, die in die andere Richtung laufen, sind sofort reine Militärdiskussionen. So haben Sie, sind Sie ja in dieser Diskussion hier auch aufgetreten. Vielleicht Herr Weber kurz dazwischen. Sie sagen, oder die Debatte ist Panzer gegen Putin an dieser Stelle. Die Argumentation von Herrn Stegner haben Sie klar gehört. Von Herrn Füchs auch. Wo stehen Sie, Herr Weber? Also Panzerlieferung jetzt, selbst wenn wir davor stehen, vor der Materialschlacht, vor einem ja langfristigen Krieg.
Natürlich. Waffen, Waffen, Waffen. Das ist das Einzige, was Zelensky uns derzeit wirklich inständig bittet drum. Und deswegen müssen wir jetzt Waffen liefern. Und man muss mal klar definieren, was ist denn das Ziel dieser Auseinandersetzung jetzt aus unserer Sicht. Beim Herrn Stegner hört man raus, es ginge nur darum, jetzt das schnell wie möglich jetzt für Frieden zu schaffen. Natürlich wollen wir alle so schnell wie möglich
Aber
Frieden.
Aber was ist das Ziel?
Aber ich will in diesem Ziel, dass Putin nicht gewinnt. Putin darf diesen
Sieg.
Krieg nicht gewinnen. Und deswegen müssen wir alles tun, um der Ukraine jetzt unter die Arme zu greifen. Die Tschechen liefern jetzt ihre Panzer. Wir haben aus der Slowakei heraus Flugabwehrraketen, weil wir Europäer eben nicht bereit sind, eine Flugabwehrzone aufzubauen, machen das die Ukraine selbst, aber dafür brauchen sie Waffen. Und deswegen gibt es für mich überhaupt keine Frage, jetzt in großem Umfang Waffen liefern, auch bis zur Schmerzgrenze für uns Europäer hin, bis zur eigenen Verteidigungsfähigkeit müssen wir jetzt der Ukraine unter die Arme greifen. Und das Hauptargument dabei ist, dieser Krieg ist eben nicht ein russisch-ukrainischer Krieg. Dieser Krieg ist ein Krieg Russlands gegen uns alle.
Ganz schnelle Runde. Also ein militärischer Sieg ist aus Ihrer Sicht ganz klar das Ziel. Ganz kurz, ja oder nein, was ist das Ziel, Herr Füchs, ein militärischer Sieg gegen Putin, gegen die russischen Truppen?
Der EU-Außenkommissar Borrell, der mit Frau von der Leyen in Kiew war, hat das zum ersten Mal offen ausgesprochen. Er hat nämlich gesagt, dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Und das heißt, wir müssen alles tun, damit die Ukraine ihn gewinnt. So, und davor scheut die Bundesregierung noch zurück, das so klar auszusprechen.
Herr Stegner, militärischer Sieg ist aus Ihrer Sicht nicht das Ziel oder kann nicht das Ziel sein?
Das erste Ziel muss sein, dass der Krieg aufhört, Waffenruhe, humanitäre Hilfen und natürlich kein Diktatfrieden. Aber man muss auch bedenken, wir reden über die zweitgrößte Atommacht der Welt. Und das sagt sich sehr leicht, was hier formuliert wird. Ich glaube, dass das ganz schwierig ist und es hat ein elendes Blutopfer zur Folge, wenn wir über wochenlangen Stellungskrieg reden. Das kann nicht die richtige Antwort sein und ich bezweifle auch, dass es mit militärischer Logik alleine geht.
Herr Overbeck, wie tragen Sie sich mit der Frage nach Waffenlieferungen? Wir hören Herrn Weber, der sagt Waffen, Waffen, Waffen. Wir hören Herrn Füchs, der sagt, zitiert Herrn Borrell, der sagt, das wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Wir hören Herrn Stegner, der sich ganz schwer damit tut und nach einer Waffenruhe ruft. Wie verhält sich die katholische Kirche in dieser schwierigen Frage? Waffen, 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 damit wir Putin besiegen?
Das Ganze ist eine Auseinandersetzung von Systemen. Da gibt es einmal das autokratische System und auf der anderen Seite liberale, rechtsstaatliche, demokratische Systeme. Ich kann auch nur sagen, wir müssen für die liberale, rechtsstaatliche, demokratische Ordnung sein und dafür alles tun. Innerhalb der Kirche ist das relativ bestritten und auch untereinander nicht sehr klar. Es gibt diejenigen, die sagen, es muss jetzt einen Frieden geben, weil man verhandeln kann. Und es gibt diejenigen, die sagen, wir müssen eindeutig uns auf die Seite der Ukraine schlagen. Und dann die vielen, die sich unentscheiden, unentschieden darstellen. Für mich ist ziemlich klar, dass das Ganze ein militärischer Konflikt ist und auch bleibt. Und angesichts der vielen, vielen, vielen Formen von Verhandlungen, die schon stattgefunden haben, die sich als eine Lügengeschichte dargestellt haben, traue ich dem Ganzen nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin, aber auch von mir selber als Militärbischof rede, auch in meinem Gewissen wirklich geplagt mit dieser Frage, kann man das verantworten, möglicherweise einen wirklich militärischen, exzessiven Krieg führen zu müssen mit unendlich vielen Opfern. Leider frage ich mich zugleich, was passiert, wenn wir es nicht tun? Gibt es genauso viele Opfer, nur auf der anderen Seite? Und von daher gesehen, ist es wie die Entscheidung zwischen Füller und Charybdis, also zwischen zwei schlechten Optionen. Aber wir müssen diejenigen treffen, die auf Dauer für eine Freiheit, für die für alle Menschen. Und das kostet ganz viel.
Eine wichtige Frage ist natürlich in jedem Krieg, gerade für Sie als Militärbischof, darf man töten? Dürfen wir in diesen Momenten töten? Wie geht Ihre Antwort auf die Frage, die immer wieder viele Zuschauer stellen, darf man Putin töten?
Das eine ist, dass man natürlich klar sagt, wir dürfen auf Selbstverteidigung alles tun, was sowohl uns schützt, als auch Menschen, die sonst möglicherweise ihr Leben verlieren. Die zweite Frage, die Sie gerade stellen, ist die berühmte des Tyrannenmordes. Und da gibt es die Einzelteilung. Ich habe gestern noch dran gedacht, dass einer der Bürger an jenen Leuten, die sozusagen den auch Wohnbürger hatten, dass es als Bürger den solchen Weg gar nicht gehen kann. Und er gesehen sagt, das recht schwierig. Da würde ich sagen, das kann man nur als Einzelner entscheiden. Einen Menschen aktiv auf diesen Gründen töten zu wollen, ist eine Entscheidung. Ich kann keinen einem ab. Ich hoffe, dass ich das persönlich nicht tue.
Ich danke Ihnen sehr für diese Diskussion, dem katholischen Militärbischof Franz Josef Overbeck, dem CSU-Vize, EU-Chef der Konservativen im Parlament Manfred Weber. Ich danke Ihnen, Herr Stegner, für die Diskussion. Und Ihnen, Herr Füchs, für diese Debatte zwischen Moral, Gewissen, Wirtschaft und immer wieder Waffenlieferungen. Herzlichen Dank dafür. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag um 16 Uhr hier bei Bild, die richtigen Fragen.